Shalom Wesalam, wir sind wieder hier bei Jüdische Studien heute. Ich bin Dorothee Sommer, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg. Mit dabei ist heute Dr. Sandra Anusiewicz-Bär. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin, Judaistin und Islamwissenschaftlerin mit Schwerpunkt auf jüdischer Pädagogik. Sandra leitete von 2013 bis im Sommer 2024 das Zacharias-Frankel-College, eine Ausbildungsstätte für konservative Masorti-Rabbinerinnen und Rabbiner, und unterrichtete als Lehrbeauftragte an der School of Jewish Theology der Universität Potsdam. Für ihre Dissertation über Identität und jüdische Schulbildung an der Jüdischen Oberschule Berlin erhielt Sandra den Humboldt-Preis im Jahr 2017. Momentan vertritt Dr. Sandra Anusiewicz-Bär den Lehrstuhl Jüdische Religionspädagogik an der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg. Hallo Sandra.
Hallo.
Das Semester ist zu Ende. Das heißt auch, dass dein erstes Semester an der Hochschule ist zu Ende gegangen. Was kannst du denn mitnehmen? Wie war das dann für dich?
Ja, erstmal danke für die Einladung, Doro. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und genau, das Semester geht jetzt zu Ende. Ich habe hier zwei Kurse unterrichtet. Einmal jüdische Identitätsbildung durch jüdische Erziehung und das andere war auch so ein Lieblingsthema von mir, nämlich die Entwicklung und Wirkung von jüdischen Sommerfreizeiten, also Jewish Summer Camps. Und ich habe da so ein bisschen drauf geschaut, so einen Überblick gemacht von der ersten Entstehung von Jugendorganisationen bis hin nach New York, nach Amerika und dann wieder zurück nach Europa, vor allen Dingen nach Osteuropa und in die DDR zu dem einzigen jüdischen Sommerferienlager, was es in der DDR gegeben hat. Und ich muss sagen, diese beiden Kurse und überhaupt meine Lehrerfahrung hier in Heidelberg an der Hochschule, das war ganz wunderbar. Das kann ich tatsächlich so in einem Wort zusammenfassen. Die Studierenden waren fantastisch, waren super, super engagiert, haben sehr gut mitgemacht, mitdiskutiert, sich eingebracht und viele, viele Fragen gestellt. Und es war wirklich lebendig. Also jetzt in meiner Erfahrung nicht eine Vorlesung, sondern eben ein Seminar und ein echter Austausch. Also ich habe es sehr, sehr gemocht. Abgesehen davon mag ich Heidelberg sehr gern, hatte hier wirklich eine wunderbare, schöne Zeit.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch teils bei anderen geisteswissenschaftlichen Fächern ähnlich ist, wobei wir hier jetzt ja auch schon zu einer meiner ersten Fragen gekommen wären. Denn die hätte gelautet, was denn aus deiner Sicht die wichtigsten Herausforderungen für jüdische Bildungseinrichtungen oder, ich mache jetzt Schrägstrich, Einrichtungen mit jüdischen Studien in Deutschland heute wären. Und eventuell würdest du vielleicht auch sagen, es ist vielleicht die schwindende Studierendenzahl.
Also an dieser Stelle sind sich tatsächlich die jüdischen Studien oder speziell die jüdische Religionslehre und die Geisteswissenschaften allgemein sehr ähnlich oder haben mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen, nämlich dass schwindendes Interesse besteht und es eben weniger gewählt wird. Ja? Und da sind sich die Geisteswissenschaften, wie gesagt, also als übergeordneter Begriff, mit den jüdischen Studien sehr ähnlich, ja, jüdische Studien, was in diesen Bereich fällt, Geisteswissenschaften. Und insgesamt würde ich sagen, also wenn du fragst nach den Herausforderungen für jüdische Bildungseinrichtungen, auch da denke ich, ist es tatsächlich ähnlich zu den allgemeinen Bildungseinrichtungen. Auf diese Bildungseinrichtungen prasselt sehr viel ein und von denen wird viel erwartet und gefordert. Also wir hören das immer wieder, die Schule muss es richten. Also all die Sachen, die drängende Probleme sind in der Gesellschaft, da ist die Schule gefordert oder wird aufgefordert, dafür Lösungen bereitzustellen. Und das ist für die jüdischen Bildungseinrichtungen im Prinzip nicht anders. Also diese Erwartung, dass die jüdische Bildungseinrichtung, also Stichwort eben überhaupt Interesse am Judentum oder immer wieder der Slogan Stärkung jüdischer Identität, das fordert man von den Bildungseinrichtungen und sagt, ja, wir brauchen jüdische Schulen, wir brauchen jüdische Sommerfreizeiten, wir brauchen Jugendzentren. Also all diese Bildungseinrichtungen, die sollen es richten, dass die Jugendlichen sich nicht assimilieren, dass sie bei der Stange bleiben, dass sie jüdisch bleiben, ja, sich fürs Judentum entscheiden. Und gleichzeitig konkurrieren sie dann aber mit der Frage der Nützlichkeit. Also warum sollen denn eigentlich junge Juden, junge Jüdinnen auf eine jüdische Schule gehen? Also was bringt das denen? Und ist es für die genug, wenn man sagt, ja, da kommt dann am Ende eine starke jüdische Identität raus? Also wenn wir uns anschauen, warum diese Schulen gewählt werden, diese Einrichtungen gewählt werden, dann geht es leider in den meisten Fällen weniger um jüdischen Inhalt und in den meisten Fällen tatsächlich darum, einen Bildungsabschluss zu erwerben von einer Privatschule, von der man sich dann einen Wettbewerbsvorteil verspricht. Und diese Frage der Nützlichkeitserwägung, also warum mache ich das? Und da sind wir eben wieder beim allgemeinen gesellschaftlichen Problem. Das trifft eben dann auch die Geisteswissenschaften. Ja, warum soll ich Germanistik studieren? Was mache ich denn damit? Was fange ich damit an? Oder meinetwegen auch Geschichte. Ja? Wozu das Ganze? Kann ich damit Geld verdienen? Und die Frage ist tatsächlich, und die stellen sich jüdische Jugendliche oder jüdische Familien, ja, also auch die Eltern, wenn sie für ihre Kinder sozusagen wählen, diese Frage stellen sie sich, was bringt mir diese Schule mit dieser speziellen Ausrichtung? Und wenn sie sozusagen keinen Wettbewerbsvorteil bringt, dann fällt die Entscheidung auch schon mal gegen eine jüdische Schule.
Ich finde, du hast das gesagt, sie sollen sich nicht assimilieren und gleichzeitig ein starkes jüdisches Selbstbewusstsein herausbilden. Ähnliche Worte hattest du. Also ich finde es ganz faszinierend, weil mir ist das aufgefallen vor ein paar Jahren, als ich bei der Eurovision war. Das ist der Singwettbewerb des Zentralrats, der jedes Jahr stattfindet und an dem jüdische Gruppen teilnehmen. Das sind Kinder, die in jüdischen Gemeinden sind, die üben dafür ganz lange, die tanzen und singen und machen Videos. Und da fiel mir so dieser Zwiespalt auf, wo ich dachte, auf der einen Seite ist der Anspruch von jüdischen Eltern, dass das Kind sich zurechtfinden soll in einem Leben in Deutschland und auch ganz normal angenommen werden soll und gleichzeitig aber auch, dass es sich als was Besonderes sehen soll und die jüdische Identität herausbilden soll. Also dieses Judentum mehr als Religion, Judentum als was so ein Kit ist, auch für die Menschen, was einen so zusammenhält. Und gleichzeitig ist aber, wir gehören ganz normal zu Deutschland wie andere eben auch. Weil warum auch nicht? Wir waren schon immer in Deutschland wie Christen, Katholiken oder Protestanten. Warum sollte man einen Unterschied machen? Und ich finde das für jüdische Kinder, glaube ich, sehr schwer umzusetzen auch. Wie kann man es machen, dass man sagt, ja, auf der einen Seite ganz normales Teil der Gesellschaft, aber bitte bilde eine jüdische Selbstverständlichkeit, ein jüdisches Selbstbewusstsein heraus.
Aber ich glaube, gerade diese Schwierigkeit, die können eben die jüdischen Schulen nicht auflösen oder wissen nicht, wie sie das auflösen sollen. Und deshalb schlingern sie so hin und her bei der Frage, okay, wie viel jüdischer Inhalt ist denn jetzt eigentlich gut oder genug oder vielleicht zu viel? Und wie können wir die jüdischen Familien motivieren, zu unserer Schule zu kommen und sie nicht abschrecken? Also wirklich diese Frage, ab wann sind wir kein Teil mehr oder erziehen wir ja zum Ghetto-Dasein, ne, zu einer Existenz, die wirklich separat ist von der Gesamtgesellschaft, von der Mehrheitsgesellschaft, und ab wann oder ziehen wir es so auf, dass auf der einen Seite ein starkes Bewusstsein, ein Selbstbewusstsein da ist, jüdisch zu sein, anders zu sein, obwohl sich da auch noch die Frage stellt, okay, und woran macht sich dieses Anderssein dann fest, ja? Und ab wann führt das aber dazu, ja, dass man trotzdem Teil der Gesamtgesellschaft ist oder sich so empfindet. Und ich weiß es nicht, also wenn ich mir das so anschaue, vor allen Dingen auch bei meinem eigenen Sohn, der jetzt gerade Abitur gemacht hat am jüdischen Gymnasium Moses Mendelssohn, und mir seine Mitschülerinnen und Mitschüler anschaue, da ergeben sich viele Fragen. Das Wort Fragen, habe ich das Gefühl, ist zentral. Das habe ich jetzt schon so oft wiederholt. Aber und jetzt war gerade Abiball. Und beim Abiball fiel eigentlich nicht ein einziges Mal das Wort jüdisch. Und die beiden jungen Frauen, die das auch musikalisch gestaltet haben, bevor der DJ dann auflegen durfte, die haben jetzt auch keine jüdische oder hebräische Musik gewählt. Und das war ein Abiball wie jeder andere. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist das gut oder ist das schlecht?
Oder muss ich es überhaupt werden? Oder genau. Ist es einfach?
Oder bin ich es mit meinen Erwartungen? Ja, also und welche Erwartungen habe ich an die Schule und warum bin ich enttäuscht? Und ich bin enttäuscht sozusagen. Und wie ist das für die anderen? Vielleicht sind ja die anderen hellauf begeistert und oder sagen wir zumindest total zufrieden, was die Schule geleistet hat. Und wovon hängt das ab? Oder ist das eine Momentaufnahme und in 10 Jahren stellt sich das ganz anders dar, weil dann der Grundstein oder der Samen, der in der Schule gelegt wurde, vielleicht in 10 Jahren sich entfalten konnte. Und dann sieht man im Rückblick das nochmal anders. Also ich glaube aber tatsächlich, und dann hast du ja gesagt, naja, die meisten sind hier geboren, hier sozialisiert, die gehören hier eigentlich zu der Gesellschaft. Und ich glaube, für den allergrößten Teil der jungen Leute stimmt das tatsächlich. Aber sie kommen natürlich aus Familien, die eben nicht hier ansässig waren schon für lange Zeit, sondern der allergrößte, der überwiegende Teil der Jüdinnen und Juden in Deutschland stammt aus der ehemaligen Sowjetunion und die sind unter ganz anderen Bedingungen aufgewachsen und sind in den allermeisten Fällen ohne Judentum, ohne jüdische Bezüge aufgewachsen. Und ich halte das für extrem schwer, das jetzt sozusagen wieder anzuerziehen, um mal dieses Wort zu gebrauchen. Und da sind wir natürlich dann auch damit beschäftigt, ja, welche Relevanz hat es denn und welche Relevanz soll es haben? Also was braucht es? Wie kann ich die jungen Leute überzeugen, damit solltet ihr euch auseinandersetzen? Das ist ein Teil von euch, ja, und ihr könnt und müsst selbst bestimmen, wie viel es ausmacht von eurer Persönlichkeit. Aber wir geben euch dafür die Werkzeuge und den Inhalt und auch das Umfeld. Und da sind wir wieder bei der jüdischen Schule als Einrichtung und als ein Umfeld. Und jetzt hast du das so beschrieben mit der Jurovision. Und ich war leider noch nie auf der Jurovision, schon mehrfach eingeladen, aber ich habe es irgendwie immer noch nicht geschafft. Und ich höre bloß diese überwältigenden Erzählungen, wie das ist, wenn 1000 Kids zusammen Schabbat feiern. Und es erinnert mich so ein bisschen an die Schilderung von Taglit Birthright Israel, wo eben junge Leute, ja, zwischen 18 und 26, die wenig bis gar nichts mit dem Judentum zu tun hatten, aber sich zum Judentum trotzdem bekennen oder an jüdischen Elternteil haben, wenn die dann für 10 Tage nach Israel geschickt werden oder nach Israel fahren und dort dann auch eine Abschlussveranstaltung haben, wo eben 1000 Kids oder mehr zusammenkommen und dann tritt ein Sprecher auf, Shimon Peres damals, ja, oder eben irgendeine Celebrity, irgendeine große Persönlichkeit und die sind da alle zusammen und die eint sozusagen das Gefühl und die Überzeugung, we are in this together, wir sind alle irgendwie jüdisch, durch dieses jüdische Band verbunden. Diese Atmosphäre, dieses Gruppenerlebnis, ja, ich glaube, das entwickelt unheimliche Kraft tatsächlich. Und dann kommt es natürlich darauf an, was aus dieser Kraft wird. Ja? Also bleibt es bei diesem einmaligen Erlebnis oder schaffen es unsere Bildungseinrichtung, unsere jüdischen Bildungseinrichtung, dieses Moment in was Dauerhaftes zu überführen. Also bei den Jugendlichen auch den Wunsch ein Stück weit auszulösen, weiterhin in dieser Gruppe unterwegs zu sein.
Also ich könnte mir aber auch vorstellen, und du hast es ja auch erforscht, dass der Fokus der jüdischen Identität oder auch die Zusammensetzung, dass sich das über die Jahre, Jahrzehnte auch geändert hat. Kann ich sagen, dass es auch immer wahrscheinlich ist es so, dass es auch immer in Reaktion auf den Kontext ankam, also auch immer auf die Umstände der Zeit. Und vielleicht ist es ja auch jetzt vor dem 7. Oktober dass diese Notwendigkeit, die man gespürt hat, dass man gesagt hat, ich schicke mein Kind in die jüdische Freizeit oder ich schicke es regelmäßig zur Gemeinde oder wir feiern sämtliche jüdischen Feste und halten sämtliche Feiertage ein, dass solange diese Notwendigkeit gar nicht so bestanden hat, weil man sich gar nicht so als Teil einer Minderheit gefühlt hat, dass das auch dadurch bestimmt wird, wie eben die Umstände sind.
Absolut, es gibt ja diese Metapher von eben, dass ein Samen gepflanzt wird, der sich dann entfaltet, also durch, mit Erziehung. Und die Metapher klingt erstmal so ein bisschen abgedroschen vielleicht oder altbacken. Aber ich hatte das jetzt gerade im Seminar, wo es um die Wirkung eben von jüdischen Sommerfreizeiten geht. Und kann man sagen, wow, das hat es jetzt absolut gebracht. Und weil ich im jüdischen Ferienlager war, bin ich engagiert in der jüdischen Gemeinde oder habe, ich sag jetzt mal, jüdisch geheiratet oder mein Freundeskreis setzt sich hauptsächlich jüdisch zusammen. Und dann ist diese Metapher ziemlich gut und komplex genug, um das zu beschreiben, weil wie sich dieses Samenkorn entwickelt, hängt eben von der Umwelt ab.
Boden, vom Wasser, vom Klima.
Ganz genau. Ja, wird es oft gegossen oder herrscht extreme Trockenheit? Und wer gießt überhaupt? Ja, wer kümmert sich um die Pflanze oder denkt, jetzt beschneide ich mal, dann wächst es besser? oder das ist jetzt eine unintendierte. Ein unintendierter Zusammenhang, aber ja, dünge ich es, ja, gebe ich extra was dazu oder mache ich nur das Notwendigste, ja, oder stelle ich diese Pflanze an einen ganz anderen Ort vielleicht? Und dann ist die Frage, ist die Wurzel tief genug, ist die Wurzel stark genug? Was ist, wenn Wetterumschwünge eben sind oder wenn es wirklich mal stark windet? Und tatsächlich, und so ist es auch bei meiner Untersuchung gewesen für die jüdische Oberschule und die Frage, okay, was hat die Schule jetzt mit euch gemacht? Was hat die Schule euch gebracht? Und ich habe bewusst die Ehemaligen erst gefragt, also ich hatte mir so eine Deadline gesetzt, die müssen mindestens 25 sein, weil ich hatte gehofft, ab diesem Alter sind schon bestimmte Entscheidungen im Leben gefallen. Also das heißt, da haben sie schon eine Partnerschaft, ja, vielleicht keine dauerhafte Feste, aber sie haben schon eine Partnerwahl getroffen. Vielleicht haben sie auch schon Kinder und haben sich Gedanken gemacht über die Erziehung der Kinder. Sie haben ein Studienfach gewählt oder einen Beruf gewählt oder sie arbeiten schon. Vielleicht sind sie auch ehrenamtlich tätig oder sie haben einen neuen Wohnort gesucht, Lebensmittelpunkt, sind nach Israel ausgewandert. Also all diese Dinge, all diese Entscheidungen, die man mit 18 oder wenn man gerade die Schule abgeschlossen hat, da ist ja sozusagen alles offen, da ist es noch, sind diese Entscheidungen noch nicht so gefallen. Das war sozusagen der Cut-off Age, also 25, aber ich hatte ja sehr viele dabei, die weitaus älter waren, also schon in ihren Anfang 30ern. Und für den Zeitpunkt der Befragung, also zum Zeitpunkt, wo ich mir die Pflanze angeschaut habe, da ließ sich eine Aussage treffen bezüglich der Schule. Und es hat wie so ein Puzzle, wir haben ja hier die 100-Teile-Puzzle und ich habe 23 Absolventinnen und Absolventen befragt und für diese 23 war der Ausschnitt aus diesem Puzzlebild zu dieser Momentaufnahme korrekt und richtig. Aber je nachdem, wann man die anderen Puzzleteile ergänzt, ja, verändert sich eben das Bild oder werden ganz, ganz, ganz viele Facetten hinzugefügt und deshalb ist es so schwierig, eine Aussage zu treffen, die sozusagen auch über die Zeit hinweg Gültigkeit beanspruchen kann. Da hat jemand jüdisch geheiratet und dann sich aber wieder scheiden lassen, ja, und ist dann mit einem Partner zusammengekommen oder einer Partnerin und die hat nicht jüdische Kinder. Was macht man dann mit der jüdischen Erziehung?
Wenn die alle 25 plus waren, das heißt, sie haben in welchem Zeitraum ihren Abschluss gemacht?
Na, die jüdische, also damals hieß es ja noch Jüdische Oberschule Berlin. Und die Schule ist umbenannt worden im Jahr 2012, wenn ich mich richtig entsinne. Da gab es auch die Schulstrukturreform, die sogenannte, in Berlin. Und dann hat die Schule diesen Namen Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn angenommen. Gymnasium deshalb, weil eben durch die Schulstrukturreform man sich für eine Schulform entscheiden musste. Entweder integrierte Sekundarschule, das hätte einen Realschulabschluss beinhaltet, oder eben Gymnasium. Und die jüdische Oberschule hatte früher beides, also die hat beides bedient, die Realschule und eben den gymnasialen Abschluss, Abitur. Und dann mit der Schulstrukturreform musste man sich eben entscheiden und hat sich für das Gymnasium entschieden. Und hier sind wir, können wir wieder anknüpfen, weil die Überlegung war, alles andere können wir den Eltern nicht verkaufen. Die wollen einen Gymnasialabschluss, ja, weil nur das zählt, was auf dem Arbeitsmarkt, und letzten Endes, und ich formuliere etwas überspitzt, dafür sind sozusagen die russischsprachigen Juden überhaupt erst ausgewandert, weil sie ihrem Nachwuchs ein besseres Leben bieten wollten. Und besseres Leben heißt eben auch Abitur und damit die Möglichkeit zum Studium. Ja? Also diese ganzen Überlegungen, was soll die Schule bringen, für wen ist sie überhaupt da, was kann sie leisten, die sind damit eingeflossen sozusagen in die Entscheidung, hey, wir machen hier Gymnasium, alles andere ist diesen jüdischen Eltern nicht zu vermitteln.
Heißt aber gleichzeitig, dass dadurch, dass sich die Realschüler und Schülerinnen ausgeschlossen haben, habe ich meine Schule verkleinert. Also die möglichen Schüler und Schülerinnen wurden dadurch automatisch, der Kreis der Aufzunehmenden wurde kleiner.
Und das, glaube ich, ist nicht passiert, sondern man hat, also gut, es gibt verschiedene Entwicklungen. Erstmal, du hast ja gefragt, welche Jahrgänge betrifft das überhaupt.
Das würde mich interessieren, und dann zu fragen, wie die geantwortet haben, um dann fließen zu können auf die Zeit, während derer sie auf der Schule waren, was da alles passiert ist weltpolitisch.
Okay, gut. Also, 6 Jahre Grundschulzeit, 1986, ist die jüdische Grundschule gegründet worden in West-Berlin. Und nach 6 Jahren war dann die Frage, hey, wie soll es denn eigentlich für die weitergehen, die jetzt dort die Grundschule abgeschlossen haben? Sollen die jetzt auf allgemeinbildende, auf die staatlichen Schulen wechseln, oder können wir denen eigentlich noch weiter was anbieten? Und parallel dazu haben wir den Fall der Mauer gehabt, die Wiedervereinigung und die Emigration von den russischsprachigen Juden. Also es begann dann diese Welle, ja, in den 90ern. Wir hatten außerdem durch diese Welle und durch die Wiedervereinigung, ich würde fast sagen, ein Hype um alles Jüdische oder jedenfalls ein Rieseninteresse. Ja, also wir haben verschiedene Gründungen. Dann kam Chabad, dann kam die Lauder Foundation und hat eine Yeshiva aufgemacht. Alles in den 90ern. Ja? Also es war ein unglaubliches Interesse. Es gab viele jüdische Kulturfestivals, Kletzmer-Veranstaltungen und all diese Dinge. Und jetzt war die Frage, was machen wir eben mit diesen Grundschülern? Was passiert mit denen weiter? Und B, können wir den Neuankömmlingen was anbieten? Gibt es für die eine Schule, ja, die eben im Alter sind über die Grundschule hinaus? Und dann hat man gesagt, hey, das lasst uns eine weiterführende jüdische Schule aufmachen. In diesem Gebäude, in der großen Hamburger Straße, das früher schon ein jüdisches Schulgebäude war, ja, ab 1906. Und dann während der Nazi-Zeit wurde das als Sammellager missbraucht. Während der DDR-Zeit war da, ich glaube, mal ein Postlager drin, dann ein OSZ. Und dann hat es die jüdische Gemeinde rückübertragen bekommen. Und dann hat man tatsächlich dort die jüdische Oberschule eingerichtet und begann mit 27 Kindern. Jetzt muss man sich aber mal vorstellen, und um wieder zu der Frage des Inhalts zurückzukommen, was ist das überhaupt, eine jüdische Schule, was ist eine jüdische Schulbildung, dass Heinz Galinski, seligen Angedenkens, der hatte, er ist ja 1992 gestorben, also er hat die Eröffnung der Schule nicht mehr miterlebt, er hat aber dieses Projekt unterstützt und angeschoben und beim Berliner Senat dafür geworben. Er hat aber einen Satz geschrieben. Und ich habe ja in meiner Dissertation mir diese ganzen Akten zu Gemüte geführt. Übrigens, es gibt unzählige Akten von der Bauabteilung der jüdischen Gemeinde. Also da ist alles ganz minutiös aufgelistet und beschrieben, was es braucht und wo Veränderungen baulicher Art stattfinden müssen. Aber was den Inhalt anbetrifft, hat Heinz Galinski geschrieben: Wir sind der Meinung, dass eine jüdische Schulbildung nach der 6. Klasse nicht endet, sondern weitergeführt werden soll. Deshalb beantragen wir die Eröffnung einer jüdischen Oberschule. Und das war's. Das war der Antragstext. Später dann, als der Gründungsdirektor kam, der nicht jüdisch war und ganze Arbeit geleistet hat, der war auch schon sehr engagiert in der jüdischen Grundschule und hatte seine Tochter sogar, glaube ich, auch im jüdischen Kindergarten. Er hat natürlich dann ein Programm, ein Curriculum ausgearbeitet, aber das war auch nicht zu vergleichen mit dem, was Leopold Zuns gemacht hat, als die Gemeindeschule gegründet wurde 1825. Und ich zitiere das immer wieder, Leopold Zuns hat 42 Folioseiten handschriftlich beschrieben mit seinem Programm, was da gelehrt werden soll. Und hier haben wir die jüdische Oberschule und tatsächlich so eine gewisse Ratlosigkeit, was die jüdischen Fächer und den Inhalt der jüdischen Fächer anbetrifft. Und dann eben immer im Hintergrund die Überlegung, was brauchen unsere Leute, ja, was müssen wir denen bieten, wie können wir die überhaupt hier dafür begeistern, für dieses Projekt. Und dass es am Anfang nur 27 Schüler waren, zeigt ja schon, dass so zu Beginn war das eine abwartende Haltung. Also viele Familien haben gesagt, okay, das ist ein Experiment und wir wollen eigentlich nicht unbedingt Teil eines Experiments sein. Wenn das ganze Ding gut läuft, dann entscheiden wir uns dafür. Dann ist okay. Aber jetzt selber hier an unseren Kindern das durchexerzieren lassen, ob das irgendwie was wird, das wollen wir nicht. Dafür geben wir unsere Kinder nicht her. Und gut, jetzt sind wir so und so viele, 3 Jahrzehnte danach, haben wir gesehen, es hat offensichtlich, es ist offensichtlich eine Erfolgsgeschichte. Wir sind heute bei die letzte Zahl, die auf der Website stand, das waren 550 Kinder, wobei man da hinzufügen muss, dass die jüdische Gemeinde zu Berlin jetzt auch eine integrierte Sekundarschule eingerichtet hat, weil sie eben gesehen hat, es gibt doch eine ganze Reihe Kinder, deren Leistungen nicht gut genug sind für das Gymnasium, die keine Gymnasialempfehlung bekommen von ihren Grundschulen und die dementsprechend nicht aufgenommen werden können und denen wollte man aber trotzdem einen Schulplatz bieten. Und deshalb hat man das sozusagen, hat man an der Stelle nachgerüstet und jetzt noch eine integrierte Sekundarschule eingerichtet.
Jetzt ist es ja aber so, dass auf jüdischen Schulen auch nicht jüdische Kinder und Jugendliche logischerweise unterrichtet werden können und die können, sind ganz normal Schüler und Schülerinnen. Was macht denn dann eine jüdische Schule aus? Also weil du hattest auch vorher gesagt, ja, jüdische Fächer, aber dennoch wird ja, keine Ahnung, Englisch, Mathe, Chemie und Sport unterrichtet, aber was unterscheidet dann eine jüdische Schule von einer nicht-jüdischen Schule?
Ich würde sagen, das ist sozusagen, was ich mich die ganze Zeit frage. Was unterscheidet diese Schule von der nicht-jüdischen Schule? Und trotz aller Studien, meiner Untersuchungen und Befragungen, ist es mir nicht so richtig klar, ehrlich gesagt. Also inhaltlich, was da wirklich stattfindet und auch, ob diese Schule, ich spreche speziell wirklich über das jüdische Gymnasium in Berlin, bei den anderen Schulen habe ich weniger den Einblick, aber ob diese Schule in der Lage ist, so ein Community-Feeling herzustellen, was eben über das Jüdische definiert wird.
Ja? Du hattest ja deine 25 Interviews.
Genau,
23. Worauf lief es denn bei denen raus? Was haben die gesagt, was die Schule für sie, was für einen Baustein das in ihrem Leben dargestellt hat? Ob war das Fundament für eine bestimmte Richtung und wenn ja, welche?
Wenn überhaupt, war das die Verbundenheit mit jüdischen Themen. Und zwar sehr lose und sehr unbestimmt. Also, dass man sich besonders interessiert, ich nenne jetzt mal ein Beispiel fürs jüdische Filmfestival. Ja, oder dass man besonderes Interesse hat an Israel. Oder dass man vielleicht, das galt aber bei weitem nicht für alle, einen jüdischen Freundeskreis hat. Aber tatsächlich, und das ist eine Sache, die mich dann doch in ihrer Wucht überrascht hat, dass mit Ausnahme von einem einzigen Absolventen in meiner Interviewkohorte niemand observant gelebt hat. Also das Religiöse, ja, spielte bei niemandem eine Rolle und es hat, also das war überhaupt nicht Ziel. Ja? Und das Einüben von Religion an der Schule ist auch nicht das Ziel dieser Schule, sondern es ist eher wirklich so eine Art, Tammy Horowitz hat das mal beschrieben als so eine Salad Bar, ja? Pick and choose. Also man kriegt dieses Angebot, guckt mal hier, so sieht koschere Verpflegung aus und ein traditioneller Schabbat könnte so und so gefeiert werden, aber es bleibt absolut den Schülerinnen und Schülern überlassen, was sie davon wählen und mitnehmen für sich raus ins Leben. Ja? Und ich kenne das ja von meinem Sohn und seinen Freunden und der hat eine jüdische Peer Group, also ne, sind auch natürlich nicht jüdische Mitschüler dabei, aber die, ja, die halten so gut wie nichts. Also das ist denen nicht wichtig, ja, dass dieser Aspekt der Observanz, das ist was die Schule nicht vermittelt oder nicht vermitteln kann, was nicht auf fruchtbaren Boden fällt. Und der einzige, was ich gerade erwähnte, ne, aus meinem Sample sozusagen, aus dieser interviewten Gruppe, der orthodox ist, religiös ist, der hat es gemacht in Abgrenzung, in Opposition zu dieser Schule und hat dann mir erzählt, dass er, als er dann immer orthodoxer geworden ist, hat er verstanden, was die Schule alles nicht macht und wie unorthodox die Schule ist und wie schlimm eigentlich. Und auf meine Frage, ob er seine eigenen Kinder dorthin schicken würde, ja, meinte er, nee, auf keinen Fall, lieber in ein katholisches Internat, weil im katholischen Internat würden sich die Kinder wenigstens, hätten sie keine Möglichkeit, sich zu identifizieren mit am Judentum, was er als das falsche Judentum empfindet. Ja, da würden sie sich in ihrer Differenz, in ihrer Unterschiedlichkeit zu den katholischen Kindern oder den nichtjüdischen Kindern so stark empfinden, dass das ihre Identität stärkt. Ja? Und dieses verwässerte Judentum, dieses Wischiwaschi-Angebot, was die jüdische Oberschule macht, da möchte er nicht, dass sich seine Kinder damit identifizieren.
Ist es ein Problem für jüdische Gemeinden, jüdische Menschen? Also es sind ja nicht alle jüdischen Menschen in Deutschland in jüdischen Gemeinden. Ich glaube, die Hälfte der jüdischen Deutschen oder deutschen Juden und Jüdinnen sind in Gemeinden. Dass so die jüdischen Schulen funktionieren, oder ist es nur ein Problem für jüdische Religionspädagogik, dass die jüdischen Schulen so funktionieren? Also ich gehe jetzt einfach mal von mir aus. Ja. Ich hatte Religionsunterricht und habe das dann irgendwann abgewählt und hatte Ethik. Ethik habe ich sehr viel mitnehmen können, einfach auch unterschiedliche Vergleiche und sehr viel auch noch mit Philosophie. Religionsunterricht war einfach immer nur notwendiges Übel und mit Sicherheit nicht irgendetwas, wo ich sagen würde, kann mit der heutigen Zeit noch mithalten und ist modern und anzuraten.
Naja, ich finde, wir kommen so in diesen Zwang, okay, was können wir machen, was richtig viel Spaß macht und also in so eine Eventpädagogik, ne, dass man die ganze Zeit sich überlegt, okay, wie können wir die jungen Leute begeistern? Eben Stichwort Eurovision, ne? Eurovision, das begeistert und die Frage ist aber trotzdem, ist das genug? Und ich finde das, ich sag mal so, ich würde mir was anderes wünschen für unsere jüdischen Bildungseinrichtungen, ja, würde mir da wirklich gut durchdachte Konzepte wünschen, die vor allen Dingen auch nicht immer nur auf Krisen reagieren, sondern die eine Vision entwickeln eben. Was kann das denn heißen? Eine jüdische Schule in Deutschland. Was bedeutet das überhaupt? Und das erstmal aus sich selbst heraus zu entwickeln. Und dann im zweiten Schritt natürlich auch in Abgrenzung oder in Zusammenarbeit mit der Mehrheitsgesellschaft. Aber zunächst einmal nach innen schauen und dann ja, das Ganze nach außen tragen. Aber immer dieses, okay, wie passt das ja, zu der Umgebungsgesellschaft und wie müssen wir uns an denen erstmal orientieren? Ja? Als allererstes, das, was Matthias Springborn auch als Verstaatlichung bezeichnet, gerade des Religionsunterrichts, weil du den Religionsunterricht erwähnt hast. Und er benutzt diesen Begriff der Verstaatlichung des jüdischen Religionsunterrichts positiv. Ja, also das und bezieht das wahrscheinlich, so interpretiere ich das, dieses Positive auf den Status, dass der jüdische Religionsunterricht ne, vom Status her eben dem katholischen, dem protestantischen gleichgestellt
hat
ist.
Hat aber jetzt nichts mit Qualität, mit der Qualität des oder Inhalts des Unterrichts zu tun.
Ganz genau, und was eben der islamische Religionsunterricht zum Beispiel noch nicht flächendeckend erreicht hat, ja, obwohl wir ja viel, viel mehr Muslime haben. Ne? Aber diese Verstaatlichung, ich sehe das alles andere als positiv und weiß nicht, ob das so zuträglich ist. Also eben immer dieses Modellieren in der Folge vom christlichen Religionsunterricht, sich immer daran zu orientieren. Ich verstehe, dass es wahrscheinlich gar nicht anderes möglich ist, auch weil wir hier natürlich die Definition des Judentums als religiöse Minderheit haben in Deutschland.
Ich wollte es gerade sagen.
Und quasi Judentum von staatlicher Seite gar nicht anders gedacht werden kann und darf als religiöse Minderheit. Und damit fängt man ja aber eigentlich das gar nicht ein, was das Judentum bedeutet für die meisten, die in Deutschland leben, dass sie sich eben eher ethnisch definieren, ja, dass sie zum großen Teil säkular sind und dann das alles in diesen religiösen Rahmen zu packen und das wiederhole ich ja die ganze Zeit, dass es von der Begrifflichkeit her schon nicht stimmt, jüdischer Religionsunterricht. Und ich weiß, Daniel Kroch-Malnick, der ja die Professur hier an der Hochschule für viele, viele Jahre innehatte, der hatte ja mal einen sehr programmatischen Artikel geschrieben, in dem er sagt, jüdischer Religionsunterricht muss jüdischer Religionsunterricht sein, also sozusagen die Betonung tatsächlich auf die Religion legen. Er sagt, es darf kein Agitationsunterricht, Argumentationsunterricht für Israel zum Beispiel sein, ja, kein Geschichtsunterricht in dem Sinne, sondern eben Fokus ist die Religion. Und ich finde, dass es aber so nicht funktioniert. Und wenn wir uns die Lehrpläne angucken, sei das Bayern oder sei das Baden-Württemberg, ja, in Berlin ist die Situation nochmal anders, weil da ist es ja kein ordentliches Unterrichtsfach, aber in den Bundesländern, wo es ordentliches Unterrichtsfach ist, und wenn wir in die Lehrpläne schauen, dann sehen wir, dass da eben auch natürlich eine Vermischung stattfindet und es bei Weitem nicht nur um Religion geht, sondern um sehr, sehr viel mehr, weil all das, um das es mehr geht, betrifft natürlich die Schülerinnen und Schüler, die in diesem Unterricht sitzen, ja, die brauchen ja auch Punkte, wo sie anknüpfen können, wo das eben dann für sie relevant wird. Aber ich weiß, ich überlege jetzt, was war deine genaue Frage,
Ich frage mich natürlich, ob das problematisch ist für jüdischen Religionspädagogik oder für, wenn die Schüler und Schülerinnen tatsächlich gar nicht religiös sind. Aber das ist ja, also deswegen sind sie ja nicht weniger jüdisch. Ist es denn aber dann ein Problem, wenn jüdische Kinder und Jugendliche sich so wenig mit der jüdischen Religion auseinandersetzen? Oder du hast vorhin gesagt, sie halten fast gar nichts, also sie halten nicht an Feiertage oder wie auch immer. Und ich frage dann jetzt mal provokant, so what? Ist das ein Problem für eine Minderheitsgesellschaft? Vielleicht ist es tatsächlich, vielleicht muss man es tatsächlich so fragen.
Auch ein Problem der Zahlen.
Dass man sagt, ja, bei der Mehrheitsgesellschaft ist es egal, du findest immer noch genug, die eine Kirche voll machen und wenn nicht, machst du aus 5 Kirchen eine. Bei einer Minderheitsgesellschaft funktioniert es nicht so.
Der Religionsunterricht bietet natürlich auch so eine Art Safe Space und sowohl die Religionslehrkräfte als auch die Schülerinnen und Schüler, würde ich vermuten, setzen sich ein Stück weit über die Definition oder den Namen des Faches hinweg, ja? und handeln das sozusagen intern aus, ja? Was da passiert und wofür dieser Unterricht eigentlich da ist und was sie da mitnehmen. Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, so wie bei den jüdischen Schulen, dieser Slogan der Stärkung jüdischer Identität immer wieder angebracht wird, so steht das natürlich auch in den Lehrplänen für die jüdische Religionslehre. Auch da steht schwarz auf weiß, der jüdische Religionsunterricht hat die Aufgabe, die jüdische Identität der Schülerinnen und Schüler zu stärken. So. Und jetzt sind wir natürlich bei der Frage, was ist denn das, eine starke jüdische Identität? Wenn niemand observant ist, heißt es dann automatisch, die haben eine schwache jüdische Identität? Oder wenn jemand sich wahnsinnig für Israel engagiert und einsetzt und plant, Aliyah zu machen, nach Israel auszuwandern, aber eben nicht observant ist, ist das eine starke jüdische Identität? Also
wie messt du es?
Genau, wie misst man es? Und ich glaube, dass gerade jetzt oder speziell nach dem 7. Oktober entwickelt dieser Unterricht oder entwickeln jüdische Bildungseinrichtungen nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil sie dann wirklich eben als Safe Space funktionieren, wo man annimmt oder erfährt, dass man dort erstmal eben sicher ist, ja, oder dass man dort auf Gleichgesinnte trifft, wo man sich und sein Judentum oder seine jüdische Herkunft besser, ja, nicht verteidigen muss. Und ich denke, deshalb spielen diese Räume, auch mentalen Räume, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und auf der anderen Seite betrübt es mich dann zu sehen, dass es immer erst dann wirklich wichtig wird, wenn Gefahr droht oder wenn wir unter Druck geraten. Also das heißt wieder, ja, wo ist die Vision? Also jetzt reagieren wir wieder darauf oder zum Beispiel, jetzt gibt es diese ganzen Rufe, wow, wir müssen unsere junge Generation über Israel aufklären und wir müssen über Israel lehren. Und auch als ich meinen Sohn gefragt habe, was lernt ihr über Israel? Lernt ihr über, ich weiß nicht, ich sage jetzt Sechstagekrieg oder was auch immer, ja, der palästinensisch-israelische Konflikt, ist das Gegenstand? Und er sagt, nein, also die haben alle Hände voll damit zu tun, Zweiter Weltkrieg, Shoah und Kalter Krieg zu schaffen, bevor die 12. Klasse zu Ende ist. Jetzt stellen wir uns vor, wo sollen jüdische Jugendliche heute etwas über Israel lernen? Auch da wird der Religionsunterricht natürlich für in Haftung sozusagen genommen oder soll dazu dienen, ein Stück weit das abzudecken. Koch-Meinig würde widersprechen und sagen, nee, dafür ist dieser Unterricht nun gerade nicht da. Andererseits natürlich können wir sagen, klar, die Bedeutung von Zion, ist ganz klar, ja, da brauchen wir nur den Sidur uns anzuschauen und zu lehren, dann kommt es automatisch, ja, wird eine Verbindung aufgebaut. Trotzdem die Frage des Antisemitismus, ja, wo hat das Lernen über den Antisemitismus und das Lernen, sich gegen Antisemitismus zu wehren, wo hat das Platz? Ja? Und die Rufe eben, wir müssen unsere Jugend da argumentationsstark machen und sprechfähig, die kommen eben immer gerade dann, wenn wieder Krise ist. Und da kommt meine Kritik, ne? Dass wir das sozusagen nicht vorausdenken und keine Vision entwickeln, die erstmal eben aus uns selbst heraus entwickelt wird und unabhängig von Anwürfen und Krisen und Bedrohung, ja, sondern okay, wer wollen wir sein als Juden, als jüdische Minderheit in Deutschland? Was wollen wir, dass unsere Jugendlichen wissen, fühlen? Ja?